Stell dir mal für einen kurzen Moment vor, du müsstest die berühmtesten Texte der Weltgeschichte völlig neu bewerten.
Mhm.
Also ich spreche hier von den Evangelien. Was wäre denn, wenn wir all diese theologische Ehrfurcht, die sonntäglichen Predigten und ja vielleicht auch unsere eigenen tief verwurzelten Vorurteile einfach mal komplett beiseite legen?
Genau, das ist ein richtig spannender Ansatz.
Ja, oder? Weil wir betrachten diese Texte heute in dieser intensiven Analyse mal nicht durch die Linse der Religion, sondern wir schauen da streng durch die analytische Linse eines antiken Historikers drauf.
Richtig.
Und dafür stützen wir uns auf ein Vorlesungsskript von Dr. Craig Keener. Der seziert nämlich die historische Zuverlässigkeit der Evangelien mit so einem ganz besonderen Fokus auf Matthäus. Und das bis ins kleinste Detail.
Und das macht er wirklich brillant, ja.
Absolut. Das Ziel für dich als Zuhörer und für uns heute ist also herauszufinden, was objektive historische Werkzeuge uns eigentlich über diese Berichte verraten.
Völlig losgelöst von blindem Glauben auf der einen Seite.
Genau. Und eben auch losgelöst von dieser extremen, fast schon performativen Skepsis auf der anderen Seite.
Oh ja, diese Skepsis. Dr. Keener erwähnt da in seinem Skript zum Beispiel dieses sogenannte Jesus-Seminar.
Ah, stimmt, das aus den 80ern, richtig.
Ja, 80er und 90er Jahre. Das war so eine akademische Gruppe. Die haben tatsächlich, und das muss man sich mal vorstellen, mit verschiedenfarbigen Murmeln darüber abgestimmt, welche Worte Jesus wohl wirklich gesagt hat.
Ach krass, mit Murmeln?
Ja, ernsthaft. Rote Murmel für ja, er hat es gesagt und schwarze für auf gar keinen Fall.
Das ist ja der Wahnsinn. Das klingt eher nach einer Games-Show.
Total. Das zog damals natürlich unfassbar viel Medienaufmerksamkeit auf sich. Aber mit sauberer historischer Methodik hatte das halt echt wenig zu tun.
Okay, lass euch das mal aufschlüsseln. Wie nähert sich denn ein moderner, nüchterner Historiker diesen über 2000 Jahre alten Dokumenten heute wirklich?
Also man muss dazu wissen, viele unserer heutigen Vorbehalte gegenüber diesen Texten, die stammen eigentlich aus der Zeit der Aufklärung.
Okay.
Damals hat sich in der westlichen akademischen Welt so eine strikte philosophische Vorentscheidung etabliert. Und zwar gegen absolut alles, was auch nur im Entferntesten mit Wundern oder dem Übernatürlichen zu tun hatte.
Also quasi so ein Generalverdacht von vornherein.
Ganz genau. Man ging oft gar nicht ergebnisoffen an die Texte ran. Man hat sie direkt unter den Verdacht der reinen Mythenbildung gestellt.
Mhm.
Aber wenn man diese spezifische philosophische Brille einfach mal abnimmt und stattdessen die ganz normalen literarischen und historischen Kriterien anwendet, mit denen wir ja auch Julius Caesar oder Alexander den Großen bewerten, dann ändert sich das Bild wirklich drastisch.
Das heißt, Mainstream-Historiker sehen das anders.
Ja. Dr. Keener zeigt auf, dass Historiker, die sich wirklich ausschließlich auf die Manuskripte, die Überlieferungswege und archäologische Daten konzentrieren, eine massive Menge an historisch gesichertem Material über diese Figur aus Galiläa finden.
Bevor wir aber jetzt die konkreten Inhalte sezieren können, müssen wir, glaube ich, eine ganz fundamentale Hürde nehmen.
Richtig, das Genre.
Genau. Wir müssen verstehen, was für eine Art Text da überhaupt vor uns liegt. Ich vergleiche das immer wahnsinnig gerne mit einem Hammer.
Okay, ein Hammer.
Ja. Stell dir vor, du hast einen Hammer. Du kannst den theoretisch als Türstopper benutzen, ne?
Ja, das geht.
Du kannst ihn auch nutzen, um meinetwegen ein Fenster einzuschlagen. Aber wenn du dir das Design mal genauer ansiehst, also das schwere Metall am Kopf, dieser ergonomische Griff, all das verrät dir ja seinen wahren Zweck. Er ist schlichtweg dafür gemacht, Nägel in Holz zu treiben.
Sehr schönes Bild.
Und wenn wir heute eine antike Schrift aufschlagen und die lesen, als wäre es ein moderner Roman oder so eine detaillierte psychologische Biografie des 21. Jahrhunderts, dann nutzen wir den Hammer einfach völlig falsch.
Wir verurteilen den Text für Dinge, die er nie sein wollte.
Exakt. Das Schlüsselwort in der Geschichtswissenschaft lautet hier also Genre, richtig?
Ja, genau. Die Evangelien ordnen sich in ein extrem spezifisches antike Literaturgenre ein. Man nennt das die antike Biografie oder im Griechischen Bioi.
Aha, okay.
Und genau da entsteht bei uns modernen Lesern die wohl größte Verwirrung. Weil eine moderne Biografie, die du dir heute am Bahnhof im Buchladen kaufst, die folgt dir einem ganz strikten chronologischen Pfad.
Klar, fängt bei den Vorfahren an, dann Geburt, Kindheit, Schule.
Genau. und arbeitet sich dann wirklich Jahr für Jahr bis zum Tod durch. Aber antike Biografien, die funktionierten völlig anders. Es war damals die absolute Regel, dass diese Texte thematisch geordnet waren.
Thematisch? Also nicht nach Zeitplan?
Nein. Ein antiker Autor wollte den wahren Charakter einer Person zeigen. Ihre Tugenden, ihre Laster, vielleicht die wichtigsten Kernlehren. Deshalb wurden Ereignisse oft nach ihrer logischen Bedeutung gruppiert.
Ah, okay.
Das Markus-Evangelium zum Beispiel, das lässt die ersten 30 Lebensjahre von Jesus einfach mal komplett weg. Es steigt direkt in die erwachsene Wirksamkeit ein.
Und wenn man das mit unserer modernen Erwartung liest, denkt man sich halt, hä, da fehlen doch 30 Jahre. Der Text ist lückenhaft.
Richtig, man hält es für fehlerhaft, obwohl es das im antiken Kontext absolut nicht war.
Aber Moment, wenn es den antiken Autoren also mehr um den Charakter ging als um so eine chronologische Tabellenkalkulation, dachten die sich dann einfach passende Anekdoten aus?
Wie meinst du das?
Naja, nach dem Motto, hey, wir brauchen noch eine gute Geschichte, um zu zeigen, wie weise er war. Lass uns mal schnell eine erfinden. Haben die sowas gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Also Historiker der Antike wollten ihr Publikum definitiv fesseln. Das schon. Aber die eiserne Regel für dieses Genre war die Verankerung in der harten Realität.
Okay, also keine historische Fiktion.
Historische Romane über echte Personen aus der jüngeren Vergangenheit, in denen einfach mal Dialoge frei erfunden wurden, dieses Genre existierte damals schlichtweg noch gar nicht.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Dr. Kiene demonstriert diese historische Dichte an einem echt plastischen Vergleich. Nehmen wir mal den römischen Historiker Sueton.
Mhm.
Der schrieb eine Biografie über den Kaiser Otto. Und weil Otto nur ein paar Monate an der Macht war, ist diese Biografie extrem kurz. Gerade mal rund 2000 Wörter.
2000, das ist ja winzig. Zum Vergleich, das Markus-Evangelium, das ja ohnehin schon das kürzeste ist, hat so etwa 11.000 Wörter. Suetons Text ist also nicht mal ein Fünftel davon.
Richtig. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Vergleicht man diese extrem verdichteten 2000 Wörter von Sueton mit den Berichten von anderen antiken Historikern wie Tacitus oder Plutarch, die auch über Otto schrieben, findet man rund 50 exakte Übereinstimmungen von harten Fakten.
50 exakte Übereinstimmungen in nur 2000 Wörter?
Ja. 50 spezifische historische Eckpunkte. Und da das Markus-Evangelium fünfmal so lange ist und Matthäus ja noch länger, muss man rein statistisch einfach einen sehr dichten historischen Kern erwarten.
Okay, krass.
Antike Biografen hielten sich an ihre Quellen. Sie werteten Augenzeugenberichte aus. Sie formulierten das zwar in ihrem eigenen Stil, aber sie berichteten definitiv Geschichte und keine Märchen.
Verstehe. Das führt uns dann aber unweigerlich zu der Frage nach eben diesen Quellen. Und da drängt sich mir ehrlich gesagt ein massiver Verdacht auf.
Welcher?
Naja, wenn man diese Texte besonders Markus, Matthäus und Lukas mal nebeneinander legt, dann sieht man ja sofort, dass die extrem große Textpassagen nahezu wortwörtlich teilen.
Ja, das stimmt.
Etwa 90% des Markus-Evangeliums tauchen in irgendeiner Form bei Matthäus wieder auf.
Und für einen modernen Leser, der mit so Sachen wie Urheberrecht und Plagiatsprüfungen aufgewachsen ist, da leuchten natürlich sofort alle roten Warnlampen.
Das ist wahr. Aus heutiger Sicht wirkt das suspekt.
Genau. Wenn heute jemand einfach 90% von einem anderen abschreibt, ist das das Ende jeder akademischen Karriere. Warum kopieren die sich denn so offensichtlich?
Weil in der antiken Welt exakt das umgekehrte Prinzip galt. Das Nutzen und Einarbeiten von bereits existierenden Quellen war damals kein Plagiat, es war das allerhöchste Qualitätsmerkmal eines seriösen Autors.
Ach wirklich? Es war ein Beweis für Qualität?
Absolut. Es bewies nämlich, dass man sich nicht einfach selbst was ausdachte, sondern sich auf bewährte, anerkannte Augenzeugenberichte stützte. Lukas macht das zum Beispiel erfrischend transparent.
Wie meinst du das?
Gleich in den ersten Sätzen seines Vorworts schreibt er ganz offen, dass schon viele andere vor ihm Berichte verfasst haben. Und dass er all diese schriftlichen und mündlichen Überlieferungen akribisch geprüft hat, bevor er selbst auch nur ein Wort geschrieben hat.
Ah, okay. Und wie genau sieht dann dieses Quellenverhältnis aus?
Die moderne historische Forschung hat das tiefgehend analysiert. Die vorherrschende Theorie besagt, dass Matthäus und Lukas das ältere Markus-Evangelium quasi als narratives Grundgerüst genutzt haben.
Mhm.
Und zusätzlich griffen sie dann auch auf eine weitere schriftliche Sammlung von Jesus-Worten zurück.
Ah, lass mich raten, das ist diese berühmte Q-Quelle, von der man in diesen Dokus immer hört. Soweit ich weiß, kommt das Q ja einfach vom deutschen Wort Quelle, weil es deutsche Theologen im 19. Jahrhundert waren, die diese Theorie aufgestellt haben. Richtig?
Das ist völlig korrekt. Weil Matthäus und Lukas viele identische Zitate enthalten, die bei Markus eben nicht vorkommen, geht man deduktiv davon aus, dass sie noch eine weitere gemeinsame Quelle vorliegen hatten. Eben besagte Q-Quelle.
Aber Moment mal, wenn die diese Quellen so sehr respektiert haben, wie du sagst, warum ändern sie dann überhaupt Details ab? Das nennt man in der Forschung, glaube ich, Redaktionskritik, oder?
Genau.
Matthäus übernimmt also Markus, aber er ändert kleine Dinge. Ein Beispiel. Markus spricht ständig vom Reich Gottes. Matthäus nimmt exakt dieselbe Geschichte, streicht das Reich Gottes raus und schreibt plötzlich Himmelreich. Warum macht er das?
Da müssen wir uns immer das jeweilige Zielpublikum vor Augen führen. Man geht stark davon aus, dass Markus für ein römisches, also ein nicht-jüdisches Publikum schrieb.
Okay, und Matthäus?
Matthäus hingegen adressierte eine jüdische Zuhörerschaft. Und in der jüdischen Kultur des ersten Jahrhunderts vermied man es, aus einer tiefen Ehrfurcht heraus den direkten Namen Gottes auszusprechen. Man nutzte stattdessen Umschreibungen.
Ha.
Himmelreich war für ein jüdisches Publikum also viel zugänglicher und kulturell passender als Reich Gottes. Das ist also überhaupt keine theologische Verfälschung, sondern einfach eine kluge redaktionelle Anpassung.
Damit die Zuhörer die Botschaft ohne Barrieren aufnehmen können. Das leuchtet absolut ein. Aber es gibt da auch Änderungen, die wirken weitaus drastischer als nur so ein kleiner Vokabeltausch.
Hast du ein Beispiel?
Ja. Nehmen wir mal das Rätsel um den Feigenbaum. Bei Markus liest sich das ungefähr so. Jesus verflucht einen Feigenbaum, der keine Früchte trägt. Dann gehen sie in die Stadt, reinigen den Tempel, übernachten irgendwo und erst als sie am nächsten Tag wieder an dem Baum vorbeikommen, sehen die Jünger, dass der Baum mittlerweile verdorrt ist.
Genau, so steht es bei Markus.
Wenn du jetzt aber dieselbe Geschichte bei Matthäus liest, läuft das ab wie in einem Hollywood-Actionfilm. Jesus verflucht den Baum und der Baum verdorrt buchstäblich in derselben Sekunde vor ihren Augen. Hat Matthäus da jetzt einfach ein Sofortwunder erfunden, um die Geschichte ein bisschen spektakulärer zu machen?
Nein, hier sind wir wieder genau bei unserem Hammer und dem Genre der antiken Biografie.
Okay.
Matthäus erfindet da kein neues Wunder. Er wendet lediglich eine Technik an, die antike Historiker sehr oft nutzten, die sogenannte thematische Kompression.
Thematische Kompression?
Genau. Die Geschichte mit dem Feigenbaum war eine Art gelebte, prophetische Parabel für den Tempel, der ja ebenfalls keine geistlichen Früchte mehr trug. Matthäus schneidet die zeitliche Lücke, also diesen ganzen Tag dazwischen, einfach raus.
Einfach rausgeschmückten?
Ja, um Ursache und Wirkung logisch und direkt aneinander zu koppeln. Er strafft den Lesefluss, um die theologische Lektion glasklar zu machen. Er ordnet den Stoff, wie wir vorhin sagten, thematisch und eben nicht chronologisch.
Krass. Und dann gibt es noch einen Grund für Änderungen, den wir heute in unserer digitalen Welt oft völlig vergessen, ne? Wir haben unendlich Speicherplatz. Aber damals gab es echten physischen Platzmangel.
Ein riesiges Thema, ja.
Jena bringt da dieses fantastische Beispiel von der Geschichte, in der ein Gelähmter zu Jesus gebracht wird. Markus erzählt das unglaublich dramatisch. Die Freunde kommen nicht durch die Menschenmenge, also steigen sie aufs Dach, decken das ganze Dach ab, machen ein Loch und lassen den Mann an Seilen hinunter.
Und bei Matthäus?
Bei Matthäus fehlt einfach das komplette Dach. Die Freunde bringen den Mann, Jesus heilt ihn. Punkt. Und Kina merkt dazu ganz trocken an, dass Matthäus wahrscheinlich nicht aus prinzipieller Abneigung gegen Sachbeschädigung das Dach aus der Geschichte gestrichen hat.
Aha, nein, definitiv nicht. Matthäus hatte schlichtweg ein massives Platzproblem. Du musst dir vorstellen, eine leere Papierrolle, die lang genug war, um etwa den Römerbrief zu fassen, die kostete damals ungefähr den Monatslohn eines Arbeiters.
Ein ganzer Monatslohn für leeres Papier.
Exakt. Und Matthäus ist ein enorm langes Evangelium, weil er beispielsweise die komplette Bergpredigt mit drin hat. Er bewegte sich also am absoluten physischen und finanziellen Limit dessen, was man überhaupt auf eine einzelne Buchrolle schreiben konnte.
Das heißt, jedes Wort war teuer.
Jeder unnötige Nebensatz war ein Vermögen wert. Wenn der absolute Kern der Geschichte die Heilung des Mannes ist, dann fällt dieses filmische Detail mit dem Dach eben der literarischen Schere zum Opfer.
Okay, wow. Sie haben also redigiert für Ihr Publikum, für die theologische Dramaturgie und aus purem Platzmangel. Aber das macht mich jetzt ehrlich gesagt wieder ein bisschen nervös.
Wieso das?
Naja, wenn die so extrem frei editieren durften, wie können wir dann heute überhaupt sicher sein, dass die nicht auch den historischen Kern völlig verformt haben? Woher wissen Historiker heute, dass bestimmte Dinge überhaupt wirklich passiert sind?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Dafür hat die Geschichtswissenschaft eine ganz spezielle Methode entwickelt. Die nennt man Formkritik.
Formkritik?
Genau. Das bedeutet, dass Historiker die Texte in ihre allerfeinsten, kleinsten literarischen Einheiten zerlegen. Sie versuchen quasi durch all diese Schichten der Redaktion hindurch die ursprüngliche mündliche Form einer Überlieferung zu finden.
Mhm.
Und eines der schärfsten Werkzeuge, das sie dabei anwenden, ist das Kriterium der Peinlichkeit.
Oh, das Kriterium der Peinlichkeit. Das ist eine fantastische Methode. Ich erkläre das immer ganz gerne so. Stell dir vor, du schreibst deinen Lebenslauf für einen neuen Job.
Ja.
Niemand, absolut niemand bei klarem Verstand schreibt direkt auf die erste Seite, dass er beim letzten Job wegen Diebstahls gefeuert wurde.
Eher nicht, nein.
Du würdest das nur dann erwähnen, wenn die Geschichte ohnehin stadtbekannt ist, wenn es vielleicht sogar in der Zeitung stand und du absolut keine Chance hast, das zu verheimlichen. Du musst es proaktiv ansprechen und irgendwie erklären, weil es ein harter Fakt ist, den du nicht löschen kannst.
Die Analogie trifft es wirklich perfekt. Wenn wir genau dieses Kriterium auf die Evangelien anwenden, stoßen wir auf Details, die für diese frühe christliche Bewegung extrem unangenehm, ja fast schon peinlich waren.
Was wäre da das offensichtlichste Beispiel?
Ganz klar die Kreuzigung. Wenn du im ersten Jahrhundert im Römischen Reich eine neue Bewegung gründest, dann hättest du niemals freiwillig erfunden, dass dein charismatischer Anführer wie ein gewöhnlicher Verbrecher am Kreuz hingerichtet wurde.
Weil das einfach das schlechteste PR-Konzept aller Zeiten wäre.
Absolut. Das Schild über seinem Kopf, auf dem König der Juden stand, das war die offizielle römische Anklage für Hochverrat und Rebellion gegen den Kaiser. Sich auf einen verurteilten Staatsfeind zu berufen, das war nicht nur schlechtes Marketing, das war potenziell tödlich für jeden Nachfolger.
Das erfindest du also nicht einfach, um Leute zu beeindrucken. Du schreibst es nur auf, weil es passiert ist und hunderte Zeugen es gesehen haben. Gibt es noch andere Beispiele für dieses Kriterium der Peinlichkeit?
Eine ganze Menge. Nimm zum Beispiel Johannes den Täufer. Der predigte eine Taufe der Reue zur Vergebung der Sünden. Die frühe Kirche aber verehrte Jesus als den sündlosen Messias.
Okay, da sehe ich den Konflikt.
Warum in aller Welt sollte eine Gemeinde erfinden, dass ihr sündloser Herr sich einer Taufe der Reue unterzieht? Das brachte die in eine massive theologische Erklärungsnot.
Stimmt.
Oder nimm die Aussage Jesu bezüglich seiner eigenen Wiederkehr, wo er ganz offen sagt, dass er weder Tag noch Stunde kenne, sondern nur der Vater im Himmel.
Ha, das ist natürlich für eine Gemeinde, die ihn als göttlich ansieht, auch schwierig.
Ein tiefes Eingeständnis der Unwissenheit. Diese Passagen existieren heute nur deshalb, weil der historische Kern der Überlieferung so unglaublich stark war, dass man sie einfach nicht ignorieren oder streichen konnte.
Das überzeugt mich in Bezug auf den harten Kern absolut. Aber wir haben da noch ein Problem. Die 40 Jahre.
Die Zeitlücke?
Genau. Markus hat das alles schätzungsweise in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts aufgeschrieben. Jesus starb um das Jahr 30. Wir haben hier also eine handfeste Lücke von 30 bis 40 Jahren.
Ja, das ist korrekt.
Und ganz ehrlich, denk mal an irgendein Gerücht aus deiner Schulzeit. Wenn du das heute beim 20-jährigen Klassentreffen nochmal hörst, ist die Geschichte völlig unkenntlich geworden. Warum ist diese Zeitlücke bei den Evangelien nicht einfach ein gigantisches, jahrzehntelanges Spiel von stille Post?
Weil das Modell der stillen Post voraussetzt, dass Information linear und heimlich von Person A zu Person B geflüstert wird. Ohne dass Person A kontrollieren kann, was Person B dann an Person C weitergibt.
Okay, und das war damals anders?
Fundamental anders. Die antike mündliche Überlieferung war kein Flüstern in einer Kette, sondern ein lautes Erzählen in einem riesigen Netzwerk.
Ein Netzwerk.
Ja. Diese Geschichten wurden in einer sehr engen gemeinschaftlichen Kultur erzählt, in der noch Dutzende Augenzeugen physisch anwesend waren. Dr. Kiene illustriert das mit einem Blick auf Kulturen, die stark auf so eine mündliche Tradition angewiesen sind.
Mhm.
Er erwähnt da seine eigene 96-jährige Nachbarin, Anna Gulic, die noch in einer Zeit vor dem Fernsehen aufwuchs. Die saßen abends auf der Veranda und erzählten sich die alten Familiengeschichten. Sie konnte mündlich überlieferte Geschichten, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichten, fehlerfrei rezitieren. Und Kiener konnte die durch externe historische Dokumente sogar belegen.
Wahnsinn! Aber wie kontrolliert denn eine Gemeinschaft, dass eine Geschichte nach 20 Jahren nicht doch mal ein bisschen verändert wird?
Durch sofortige kollektive Korrektur. Wenn jemand anfing, die Geschichte zu verfälschen, standen die anderen buchstäblich auf und sagten, halt, stopp, so war das nicht. Er sagte nicht, wir sollen das Schwert ziehen, er sagte, wir sollen die andere Wange hinhalten. Ich weiß das, denn ich saß direkt neben ihm am See.
Ah, okay.
In einer Kultur, die Information auf diese Weise aufbewahrt und kontrolliert, sind 30 oder 40 Jahre buchstäblich gar nichts. Das ist nur eine halbe Lebensspanne.
Hier wird es wirklich interessant. Da müssen wir nämlich auch mal über die unglaubliche Kapazität des antiken menschlichen Gehirns sprechen. Wenn ich höre, was Menschen damals alles auswendig lernen konnten, da frage ich mich echt, ob unsere Gehirne heute eigentlich nur noch im Standby-Modus laufen.
Das kann man sich heute kaum noch vorstellen.
China bringt da Beispiele, die klingen echt, als kämen sie aus einem Science-Fiction-Roman. Da gab es Analphabeten, sogenannte Barden, die weder lesen noch schreiben konnten, aber die rezitierten einfach mal die komplette Ilias von Homer auswendig.
Ja.
Wir sprechen hier von 24 Büchern, Tausenden von Versen. Wie ist das biologisch überhaupt möglich?
Ja, das geht durch jahrzehntelanges Training und völlig andere kulturelle Prioritäten. Die antiken Oratoren, also die Redner, die waren wahre Meister der Mnemotechnik, also der Gedächtniskunst.
Krass.
Der Philosoph Seneca, der Ältere, berichtete zum Beispiel, dass er in seiner Jugend 2000 Namen exakt in der Reihenfolge nachdiktieren konnte, in der er sie einmal kurz gehört hatte.
2000?
Oder er konnte hunderte von Versen problemlos wegwärts rezitieren. Das war für die damals die absolute Basis der Bildung. Und das galt ganz besonders für die Jünger eines Lehrers, völlig egal in welcher philosophischen oder religiösen Strömung.
Also auch bei den Griechen?
Genau. Bei den Pythagoreern zum Beispiel, da durften die Schüler morgens das Bett nicht eher verlassen, bis sie die komplette Lektion des Vortages fehlerfrei rezitiert hatten.
Wow. Und im jüdischen Kontext, in dem Jesus sich ja bewegte, war das wahrscheinlich noch strenger, oder?
Absolut. Rabbinische Schüler wurden buchstäblich darauf gedrillt, lebende Tonbandgeräte zu sein. Ein Rabbi lobte einen seiner hervorragenden Schüler einmal mit den Worten, er sei wie eine gemauerte Zisterne, die nicht einen einzigen Tropfen Wasser verliert.
Das ist ein tolles Bild.
Und es ging beim Auswendiglernen ja nicht nur um die Worte an sich. Es ging darum, den Charakter und das Verhalten des Lehrers in jeder erdenklichen Lebenslage exakt zu kopieren. Es gibt da im Talmud so eine unfassbare Anekdote, die diesen extremen Beobachtungsdrang illustriert.
Oh ja, die Geschichte mit dem Bett. Erzähl die mal.
Da hat sich ein junger Schüler tatsächlich heimlich unter dem Bett seines eigenen Rabbiners versteckt.
Warte mal, was? Unter dem Bett? Während der Rabbi im Zimmer war?
Ja, während der Rabbi mit seiner Frau im Zimmer war, um intim zu werden.
Oh Gott.
Und als der Rabbi ihn dann entdeckte und natürlich völlig entsetzt fragte, was zur Hölle er da eigentlich mache, antwortete der Schüler völlig trocken, das ist Tora, das ist Lehre und ich muss alles aus dem Verhalten meines Lehrers lernen.
Das ist ja Stalking auf einem völlig neuen Level.
Haha, ja, aus heutiger Sicht definitiv.
Aber es zeigt natürlich wahnsinnig eindrucksvoll, dass wirklich nichts, was ein Lehrer tat oder sagte, irgendwie unbeobachtet blieb. Die Jünger von Jesus waren also keine passiven Zuhörer, die 30 Jahre später versuchten, sich bruchstückhaft an alte Zeiten zu erinnern. Sie waren quasi darauf trainiert, diese Lehren professionell zu konservieren.
Richtig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass einige von ihnen durchaus gebildet waren. Matthäus wird ja als Zöllner beschrieben.
Stimmt.
Und ein Zöllner im Römischen Reich musste komplexe Buchhaltung beherrschen. Er musste mehrere Währungen umrechnen und er konnte garantiert schreiben. Es war damals in Schülerkreisen absolut üblich, so eine Art antike Kurzschrift auf Wachstafeln zu nutzen, um Notizen zu machen, während der Lehrer sprach.
Man hat damals schon mitgeschrieben.
Ja, wir wissen von Quintilian, einem Rhetoriklehrer, der sich mal augenzwinkernd darüber beschwerte, dass seine Schüler seine Vorlesungen so detailgetreu mitgeschrieben und veröffentlicht hatten, dass sogar seine spontanen Grammatikfehler für die Nachwelt erhalten blieben.
Haha, das ist genial.
Es ist also keineswegs unplausibel, dass Jesu Jünger schon zu seinen Lebzeiten Kernlehren schriftlich fixierten.
Also was bedeutet das alles, wenn wir das alles mal zusammennehmen? Zeichnet sich ja ein extrem klares Bild ab. Wir müssen einfach aufhören, diese antiken Texte für Dinge zu kritisieren, die sie nie sein wollten.
Genau, das ist der Punkt.
Sie sind thematisch geordnete Biografien, verfasst von Autoren, die ihre Quellen tief respektierten. Selbst dann, wenn diese Quellen manchmal schmerzhaft peinliche Wahrheiten über die eigene Bewegung enthielten. Und vor allem müssen wir echt aufhören, unsere eigene moderne Vergesslichkeit auf die antike Welt zu projizieren.
Absolut richtig.
Eine Lücke von 30 oder 40 Jahren in einem Netzwerk von Zeugen, die buchstäblich darauf trainiert waren, Informationen fehlerfrei zu speichern, ist historisch gesehen eben nicht das gefürchtete stille Postspiel. Es ist eher, ja, eine extrem gut gepflegte Festplatte.
Das ist eine sehr treffende Zusammenfassung. Die Skepsis gegenüber der historischen Substanz der Evangelien, die offenbart heute oft viel mehr über unsere moderne Arroganz als über die Texte selbst.
Mhm.
Wir betrachten die mündliche Überlieferung der Antike mit dem Misstrauen einer Gesellschaft, die nicht einmal mehr die Telefonnummern ihrer besten Freunde auswendig weiß.
Touché.
Wenn wir jedoch die historischen Werkzeuge ganz nüchtern und korrekt anwenden, dann bleibt eine unglaublich dichte, hervorragend bezeugte historische Realität übrig.
Und genau dieser Gedanke führt uns auch schon zum Ende unserer heutigen gemeinsamen Recherche. Ein Gedanke, den du als Zuhörer vielleicht mal in deinen eigenen Alltag mitnehmen kannst.
Mhm.
Wir haben heute fasziniert darüber gesprochen, wie unfassbar stark antike Kulturen ihr inneres menschliches Gedächtnis trainiert haben, um ihre Geschichte und ihre Lehren lebendig zu halten. Ihr Gehirn war quasi ihr eigenes unfehlbares Archiv. Denk mal einen kurzen Moment darüber nach, hat uns unsere moderne Besessenheit davon, absolut alles sofort digital in die Cloud auszulagern und in Millisekunden ergoogeln zu können, in Wahrheit einen riesigen Teil unserer eigenen geistigen Kapazität gekostet?
Eine sehr gute Frage.
Sind wir heute, trotz all unserer smarten Technologie, ironischerweise vielleicht viel schlechter darin, das, was uns wirklich wichtig ist, tief in uns zu bewahren, als ein ganz normaler galiläischer Fischer vor 2000 Jahren? Etwas zum Nachdenken für dich. Bis zu unserem nächsten Deep Dive.